Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, kennen Sie Hägar den Schrecklichen und seinen Freund Sven Glückspilz? Zumindest Zeitungsleser müssten eine Ahnung haben. Manchmal sind sie ziemlich flach, aber manchmal auch sehr schön. Einen, den ich sehr mag, ist der folgende, den ich jetzt gerne zeigen würde. Wer es, sei es hier oder zu Hause, nicht ganz sehen kann, ich beschreibe es. Hägar, der Anführer der Wikinger, und sein treuer Gefährte Sven Glückspilz stehen auf einer Hängebrücke. Hinter ihnen die Feinde mit Lanzen bewaffnet. Auf der anderen Seite der Hängebrücke ein Drachen, der sie grimmig anschaut. Und dann sagt Hägar zu Sven: Und hör endlich auf zu singen, don't worry, be happy. Hör endlich auf zu singen, mach dir keine Sorgen, sei einfach fröhlich. Und ich finde, dieser Comic bringt etwas sehr schön auf den Punkt. Es gibt Lebenssituationen, da helfen flotte Sprüche nicht mehr weiter. Es gibt Situationen, die kann man nicht einfach mit einem netten Liedchen wegsingen. Hakuna Matata, nimm's leicht. Don't worry, be happy. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo es eng wird, wo uns der Boden unter den Füßen wankt, wo uns Dinge genommen sind, wo wir an unsere Grenzen stoßen, wo uns begründet Angst wird. Verluste, Tod, zerbrochene Beziehungen, Schuld, die uns belastet und die vielleicht gar nicht wieder gut zu machen ist. Enttäuschung über andere Menschen, vielleicht auch über uns selbst und vielleicht auch Enttäuschung über Gott. Warum hat er das jetzt nicht verhindert? Eine solche Situation, wo flotte Sprüche einem im Hals stecken blieben, hatte das Volk Israel etwa 550 vor Christus. Sie saßen in abgegrenzten Gebieten, einer Art Gefangenenkolonien in Babylon. 1000 Kilometer von ihrer Heimat entfernt waren sie dort eingesperrt, sollten dort leben und arbeiten für eine fremde Macht, die sie überrannt und überrollt hatte. Jerusalem lag in Trümmern, so ähnlich stelle ich mir das vor wie Mariupol. Alles, was das Leben früher ausgemacht hatte, war zu Ende. Keine Freiheit mehr, keine Eigenständigkeit mehr, dass man als Volk sein Leben selber bestimmen kann. Keinen von Gott eingesetzten König mehr, der in Gottes Namen dieses Volk führen sollte. Und vor allen Dingen auch keinen Tempel mehr, keinen Ort, wo Gott gesagt hatte, da bin ich zu finden, wenn ihr mich sucht. Da bin ich gegenwärtig. Alles kaputt, alles in Trümmern, alles zerstört. Ich weiß nicht, wer im Moment in seinem Leben das über bestimmte Bereiche seines Lebens sagen würde oder vielleicht sogar zu diesem Gesamteindruck kommt. Trostlosigkeit, Hoffnungslosigkeit, was soll jetzt noch werden? Gott hat uns vergessen, sagten die einen, hat uns fallen gelassen. Er hat alle Zusagen, die er uns jemals gemacht hat, wieder zurückgenommen. Dann sagten die einen, okay, da müssen wir uns eben anpassen. Okay, dann gehen wir halt auf in diesem Vielvölkerstaat Babylonien, passen uns an, machen das mit, was die anderen machen, lassen uns auf neue Religion ein und gehen darin auf. Nein, sagten andere, wir können doch so unsere Identität nicht aufgeben, wir müssen überleben. Aber als Sklavenvolk, die Übermacht des Gegners immer vor Augen, und in der damaligen Zeit war eine militärische Niederlage auch immer gleichzeitig eine Glaubensniederlage, weil klar war, der Gott dieses Volkes konnte sie nicht beschützen vor dem anderen Volk und damit vor deren Göttern. Und dann gibt es einen Mann, dem schenkt Gott eine besondere Glaubenserfahrung. Wir kennen das, dass manchmal den Propheten besondere Visionen gegeben wurde, dass sie etwas gesehen haben. Jesaja 6 zum Beispiel, darf Jesaja in Gottes Welt, in den Himmel hineinschauen. Hier wird berichtet, dass der Prophet in Gottes Welt hinein hören darf. Er sieht nichts, aber er hört. Er hört, wie in der Schaltzentrale des Himmels eine neue Botschaft, ein neuer Befehl ausgegeben wird. Tröstet, tröstet mein Volk. Redet mit Jerusalem freundlich, sagt ihnen, dass die Zeit der Unterdrückung, der Knechtschaft zu Ende ist. Genug gestraft. Ein eindrückliches Erlebnis. Und man kann sehen, wie im Jesaja-Buch ab Kapitel 40 die Botschaft völlig anders ist. Vorher die typische prophetische Botschaft, Leute, haltet euch doch an Gott und lauft ihm nicht ständig weg. Und dann auf einmal die Zusage, Gott ist da. Fürchte dich nicht. Und immer wieder ist dieser Prophet dann unterwegs, den enttäuschten, entmutigten, verzweifelten Leuten diese Botschaft auszurichten. Fürchte dich nicht. Und eine besondere Zuspitzung dieser Botschaft haben wir eben gehört, der Wochenspruch und das, was in den Versen danach steht. Und wir wollen diese Botschaft mal anhören, auf uns wirken lassen und danach fragen, was unterscheidet eigentlich diese Zusagen Gottes von leeren Durchhalteparolen? Warum nicht fürchten? Ich habe in diesem Abschnitt 5 Zusagen und eine Perspektive, ein Ziel gefunden. Keine Angst, es wird nicht doppelt so lang wie sonst. Nicht ganz. Zusage, fürchte dich nicht. In einer solchen Situation, wo die Schwierigkeiten so groß sind, die Mächte, die über uns herrschen wollen, so übermächtig sind und wir selbst nichts mehr tun können, da reichen keine flotten Sprüche. Da muss ich eigentlich mehr tun. Eigentlich muss ich wirklich etwas verändern. Und dass es hier nicht einfach nur um Worte geht, das machen die allerersten beiden Worte in diesem Predigtext deutlich. Und nun. Vielleicht würde man besser übersetzen, jetzt aber. Damit setzt diese Botschaft ein, jetzt aber. Und das macht deutlich, es passiert was. Etwas liegt in der Luft. Es geht nicht einfach so weiter wie bisher. Und nun. Jetzt aber, sagt Gott. Bisher war das Volk ungehorsam gewesen, hatten sie Gottes guten Gebote in den Wind geschlagen, waren unsozial geworden, hatten das Recht des Stärkeren aufgerichtet. Die Starken nahmen sich, was sie wollten, und die Schwachen wurden an den Rand gedrückt oder rausgedrückt. Aber nicht nur das, sie hatten auch im Glauben die Klarheit verloren. Ja, sie hatten den Gott Israels nicht ganz abgeschrieben, aber sie hatten doch immer Dinge dazugenommen, die man auch noch fürchten, lieben und vertrauen sollte. Andere Götter, Aberglaube, alles Mögliche war hineingekommen in ihren Glauben. Und die Propheten mussten eindrücklich sagen, Leute, kehrt um, kehrt zurück zu Gott. Wenn nicht, dann kommt Gericht. Das lässt Gott sich nicht auf die Dauer bieten, dass ihr so gegen ihn lebt. Und dann war das Gericht gekommen. Die Vernichtung, die Verbannung. Und jetzt sagt der Prophet, sagt Gott durch den Propheten, jetzt aber wird etwas anders. Und das finde ich ganz spannend, denn diese Kapitel des Jesaja-Buchs sind schon wirklich Evangelium im Alten Testament. Wenn man weiterliest, merkt man nämlich, die Leute haben sich eigentlich gar nicht geändert. Kapitel 42 muss der Prophet dem Volk vorhalten und sagen, ihr seid immer noch blind für Gottes Handeln. Ihr seid immer noch taub für Gottes Wort. Und trotzdem sagt Gott, und jetzt? Das ist Gnade. Unverdiente neue Zuwendung Gottes zu den Menschen, die immer noch nicht kapiert haben. Gott sei Dank. Gott sei Dank hing es weder damals noch heute an uns und wie viel wir schon geschafft haben und kapiert haben oder nicht. Denn das ist Gnade. Gott handelt und lädt uns ein, uns auf sein neues Handeln einzulassen, ihm nachzugehen, es zu glauben, ihm zu vertrauen. Jetzt aber, sagt Gott, und dann fügt er hinzu, jetzt redet der, der dich geschaffen hat. Nicht irgendeiner, sondern der, dem du dein Leben verdankst, der deine Existenz ins Leben gerufen hat. Jetzt redet der, der Himmel und Erde gemacht hat. Und wenn einer etwas ändern kann, dann doch wohl er. Jetzt aber möchte Gott auch in unser Leben hinein sagen. Trotz aller Ängste, die ja oft begründet sind. Jesus bestätigt das. Zu dem Leben in dieser Welt gehört Angst. In der Welt habt ihr Angst. Und dann sagt Jesus genauso etwas dagegen. Aber seid getrost. Verzweifelt nicht. Ich habe doch die Welt schon überwunden. Hier, Gott, ich rede jetzt der Schöpfer. Und ich sage in dein Leben, fürchte dich nicht. Nicht irgendwer, sondern der, der ändern kann. Zweite Zusage. Ich habe dich erlöst. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist. Da steht Vergangenheit, perfekt. Schon passiert, die Erlösung? Wenn man weiterliest, merkt man, dass da doch Dinge noch ausstehen. Ich gebe Völker an deiner Stadt, das liegt in der Zukunft. Die Auslösung ist eigentlich noch gar nicht passiert. Trotzdem sagt Gott durch den Propheten, ich habe dich erlöst. Spannend in der Bibel manchmal zu sehen. Wenn Gott etwas beschließt, sich etwas vornimmt, etwas zusagt, dann zieht er das durch. Dann hält er das ein. Dann gilt das. Auch wenn es erst in der Zukunft liegt, ist es so sicher, wie wenn es schon passiert wäre. Es ist schon perfekt, weil Gott es beschlossen hat und ihn niemand daran hindern kann. Darum heißt es hier, ich habe dich erlöst. Eigentlich steht die Erlösung noch an, denn das ist das, was der Prophet sagen darf. Die Knechtschaft ist zu Ende, es geht nach Hause, es liegt in der Zukunft. Und trotzdem, weil Gott es bei sich beschlossen hat, ist es schon ganz sicher. Und das finde ich schön, dass wir uns auf Gott und seine Zusagen so verlassen dürfen, auch wenn sie noch in der Zukunft liegen. Ich habe dich erlöst. Und jetzt ist es, glaube ich, gut, mal dem Begriff Erlösung in der Bibel nachzugehen. Gerade im Alten Testament finde ich das sehr schön anschaulich. Die Leute, die tägliche Bibellese nach dem allgemeinen Bibelleseplan machen, haben vor einiger Zeit das Buch Ruth gelesen. Und im Buch Ruth kommt die Einrichtung des Lösers vor. Das ist eigentlich sozusagen die Grundform. Also, in Israel war es von Gott her so gegeben, wenn jemand sich über alle Ohren verschuldet hatte oder durch äußere Katastrophen, durch Hungersnöte, durch Dürrekatastrophen oder durch Krieg in Not geraten war und nicht anders konnte, als all seinen Besitz, besonders seinen Grundbesitz, zu verkaufen und vielleicht sogar es so weit war, dass er immer noch nicht genug Geld hatte, seine Schulden zu bezahlen und noch selbst seine Arbeitskraft und sein Leben verpfänden musste und als Sklave in den Dienst eines anderen treten, wenn jemand so völlig überschuldet war, dann gab es von Gott her den Auftrag, das Recht, dass der nächste Verwandte, der in der Lage war, etwas zu tun, verpflichtet war, einzutreten, verpflichtet war, die Schulden zu bezahlen, ihn wieder rauszukaufen, ihm wieder neue Freiheit zu schenken, neues Leben und möglichst auch noch sein Grundstück zurückzukaufen, damit er wieder eine Lebensgrundlage hat. Im Buch Ruth kann man lesen, dass das sogar noch auf den Bestand der Familie bezogen war, dass man dafür sorgen sollte, dass diese Familie nicht ausstirbt. Aber hier geht es jetzt eigentlich um dieses Verschuldetsein und losgekauft werden. Und jetzt sagt Gott durch den Propheten, ich trete an die Stelle deines nächsten Verwandten. Ich bin dir näher als deine ganze Familie. Und ich bin dein Erlöser. Ich löse dich raus. Ich zahle für dich und Zahlungsunfähigen. Für das verfuschte und verpfändete Leben zahle ich. Gott ist treu, Gott zahlt. An dieser Stelle bleibt das so ein bisschen für uns schwer verständlich, weil davon die Rede ist, dass Gott die Völker des nördlichen Afrika, Ägypten, Kusch, Seba, also Sudan und Äthiopien, die sind hier angesprochen, als Lösegeld gibt. Rein historisch könnte man sich das so vorstellen, dass das sozusagen das ist, was Gott als auch Lenker der Weltgeschichte dem persischen Herrscher Kyros dann in die Hände fallen lässt, der dann nämlich der ist, der Gottes Plan ausführt und das Volk Israel wieder frei lässt, sie zurückkehren lässt in ihr Land. Sozusagen andere an Israels Statt. Aber das ist noch Altes Testament. Weil wenn es um Erlösung geht, dann können wir als Christen natürlich nur aufs Neue Testament dazuschauen. Und das sagt, ja, es gibt auch bei uns so eine Versklavung unter die Sünde, unter das Böse, dass wir Menschen immer wieder auch die Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht wollen und von denen wir wissen, dass sie nicht gut sind. Dass das Böse auch in unserem eigenen Leben immer noch nicht ganz weg ist. Und eigentlich sind wir dadurch versklavt, verraten und verkauft. Wir schaffen es nicht, selber aus dieser Situation rauszukommen. Wir schaffen es nicht, uns selbst gut zu machen. Und darum hat Gott bezahlt. Und jetzt wirklich auch schon in der Vergangenheit. Und nicht durch irgendetwas anderes, nicht anderen Leuten hat er den Preis aufgelegt, sondern auf sich selbst genommen. Jesus am Kreuz, der Erlöser, der mit seinem Leben für unser kaputtes, zerstörtes, verfuschtes Leben zahlt. Ich habe dich erlöst. Ich habe alles auf mich genommen, dich ausgelöst. Du darfst frei sein. Erlöst am Kreuz. Dritte Zusage. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Warum hat Gott sich unsere Erlösung so viel kosten lassen. Auch das finden wir in diesem Abschnitt. Eine ganz einfache Begründung, weil ich dich lieb habe, weil du mir wertvoll bist. Das ist die einzige Begründung, die Gott dafür gibt, dass er sein Volk auslöst, erlöst und dass er uns durch Jesus auslöst. Ich liebe dich. Ich kenne deinen Namen und ich spreche ihn aus. Das ist Gottes Zusage. Ich will es mal an einem Beispiel versuchen, deutlich zu machen. Wenn man als Mensch auf einen Ameisenhaufen schaut, dann ist das einfach eine anonyme, große Masse von Ameisen. Anonymität. Eine wie die andere. Ich kann sie nicht unterscheiden. Wenn man einen Schritt zurückgeht und auf die Welt schaut, mit ihrem Gewimmel und Gewusel von Millionen, Milliarden Menschen, könnte man ja meinen, das ist auch so eine anonyme Masse. Nein, das ist genau das, was uns von der anderen Kreatur und von allem anderen unterscheidet, dass wir keine anonyme Masse sind für Gott. Jeder geliebt, jeder mit Namen genannt. Ich kenne dich. Ich habe deinen Namen gerufen. Du bist nicht irgendein Anonymer. Schon unter uns Menschen hebt uns das doch heraus, dass es da Menschen gibt, die unseren Namen kennen und damit auch noch mehr von uns und die uns hoffentlich mögen in unseren Familien, Freundeskreisen. Und das macht doch unsere Individualität, unsere Eigenheit aus. Dass da jemand ist, der mich kennt, meinen Namen kennt, mich anspricht, weiß, wer ich bin. Und die Bibel sagt, genau das gilt für Gott, für uns, von Gott, für uns, für jeden Menschen. Ich kenne dich, ich kenne deinen Namen, ich kenne deine ganze Lebensgeschichte, egal wie sie war. Und ich liebe dich, du bist mir wertvoll. Das ist Gottes Zusage an uns und das hebt uns heraus. Wir sind keine anonyme Masse. Und selbst wenn in dieser Welt keiner wäre, der mich kennt und mich liebt, dann ist da immer noch Gott. Gott, der da ist, wenn keiner mehr da ist. Gott, der mich liebt, wenn mich keiner mehr liebt, vielleicht nicht mal ich selbst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Eigentum Gottes darf ich sein. Bin ich aber auch. Und das ist beides. Das ist eine große Zusage, ein Zuspruch. Gott sagt, du gehörst mir. Und was mir gehört, dafür sorge ich. Das lasse ich nicht verloren gehen. Du gehörst mir. Geborgenheit. Aber es ist gleichzeitig auch ein Anspruch. Gott sagt, du gehörst mir. Und was mir gehört, das soll auch für mich zur Verfügung stehen. Ich will dich gebrauchen. Erkenne das an. Du bist mein. Zuspruch und Anspruch. Du gehörst mir. Ich kenne dich mit Namen. Hast du diese Anrede Gottes schon gehört über deinem Leben? Bei der Taufe wird das deutlich gemacht und ausgesprochen. Gestern wurden hier in der Kirche Kinder getauft. Wer sich bis jetzt gefragt hat, warum da noch ein Schiff steht, es kommt in der Predigt nicht vor, aber gestern war Taufe hier und es erinnert uns daran, dass gestern über Kindern das ausgesprochen wurde, du gehörst zu Gott. Du gehörst ihm. Die meisten von uns werden das sich nicht mehr erinnern, als sie getauft wurden, weil die Eltern das in Zeiten vollzogen haben, woran wir uns nicht erinnern können. Es konnte uns erzählt werden. Aber es ist nicht nur in der Taufe, dass Gott uns das zusagt. Auch dieser Gottesdienst ist ein Moment, wo Gott uns zuspricht, du bist mein, du gehörst mir. Haben Sie diesen Zuspruch und Anspruch Gottes schon mal gehört, persönlich, für sich? Und antworten Sie darauf? Gott hat ein Recht auf unser Leben. Gott hat sogar ein doppeltes Recht. Als der Schöpfer, der uns unser Leben gegeben hat, gehören wir ihm eigentlich sowieso. Von Rechts wegen zumindest. Und als der Erlöser hat er uns sogar nochmal losgekauft und freigekauft und nochmal für uns bezahlt. Also Gott hat ein doppeltes Recht auf jedes Leben. Und trotzdem zwingt er es uns nicht auf. Wir können es ignorieren. Wir können daran vorbeigehen oder es dankbar anerkennen. Du kennst mich mit Namen, du sprichst mich mit Namen an, ich gehöre dir. Ich bin bei dir. Die nächste große Zusage, und es ist eigentlich, wir sprachen vorhin, Mike, der die Lesung eben machte, sagte, Mann, das ist ja doch spannend, was da drin steht. Ich lese nochmal Vers 2, wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Und dann haben wir die Brände vor Augen in Europa und in der Welt, wo Menschen umkommen. Und die Fluten, in denen Menschen ertrinken. Wie passt das zusammen? Ich glaube, dass das keine allgemeine Lebensversicherungszusage ist. Ich denke an die drei Männer im Feuerofen bei Daniel. Was sie vorher sagen, als bevor sie reingeworfen werden, ist, wir haben einen Gott, und dem vertrauen wir. Und der kann uns sogar aus diesem Feuer erretten. Aber wenn er es nicht tut, dann vertrauen wir ihm trotzdem. Auch Menschen aus dem Volk Israel sind umgebracht worden, sind ertrunken, sind im Feuer gestorben oder nach ihrem Tod in den Gaskammern verbrannt worden. Hat Gott nicht verhindert. Auch Christen sterben bis heute, auch in Feuern, auch im Wasser. Und doch gilt das, was Gott hier sagt. Es kann sein, dass Gott uns aus konkreten Gefahren rettet. Und wahrscheinlich kann mancher von uns das aus seinem Leben auch so schon berichten. Wo Gott ihn bewahrt hat, herausgerettet aus großen Gefahren. Aber es kann auch sein, dass Gottes Bewahrung und Rettung darin besteht, dass er uns irgendwie durchbringt und innerlich bewahrt. Innerlich vor dem Verbrennen und dem Ertrinken bewahrt. Ich lese ein für mich bis heute bewegendes Zeugnis, wo jemand dieses Wort genau so für sich überträgt. Helmut Graf von Moltke. Vor 4 Tagen jährte sich wieder das Attentat vom 20. Juli auf Hitler. 200 Menschen wurden danach verurteilt und hingerichtet. Es war leider missglückt. Henning Graf von Moltke war einer von ihnen. Er saß in Tegel im Gefängnis und schrieb am 10. Januar 1945, am Tag vor seiner Hinrichtung, einen Brief an seine Frau. Ich lese einen Abschnitt daraus. Selbst auf die Gefahr hin, dass das hysterisch klingt. Ich bin so voll Dank. Eigentlich ist für nichts anderes Platz. Er, und damit meint er Gott. Gott hat mich die 2 Tage so fest und klar geführt. Der ganze Saal hätte brüllen können wie der Herr Freisler und sämtliche Wände hätten wackeln können und es hätte mir gar nichts gemacht. Es war wahrlich so, wie es in Jesaja 43, Vers 2 heißt. Denn so du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen. Und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Und dann wendet er es an und sagt nämlich, deine Seele wird nicht verbrennen. Mir war, als ich zum Schlusswort aufgerufen wurde, so zumute, dass ich beinahe gesagt hätte, ich habe nur eins zu meiner Verteidigung anzuführen. Nehmen Sie den Leib, Gut, Ehe, Kind und Weib, lass fahren dahin. Sie haben's keinen Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Aber das hätte doch nur die anderen belastet. So sagte ich nur, ich habe nicht die Absicht, etwas zu sagen, Herr Präsident. Es erlebt. Das Feuer brennt und bringt ihn sogar um und trotzdem sagt er nein. Bewahrt durch Gott in all dem. Ich bin bei dir. Letzte Zusage, ich sammle euch. Auch darüber müssen wir noch reden. Das Volk Israel war verstreut über einen großen Teil der damals bekannten Welt. Und das war ein Problem. Weil für Israel war klar, Anteil am Heil haben wir eigentlich nur als Volk, als Gemeinschaft. Und eigentlich muss ich diese Gemeinschaft des Volkes erleben. Und Anteil am Heil habe ich eigentlich nur, wenn ich in Israel bin und auch ein Stück Land habe. Weil das gehört zu unserem Geschenk von Gott dazu. Unser Heilsverständnis als Christen ist ein bisschen anders. Es geht nicht um Landbesitz mehr für uns. Aber das Thema der Gemeinschaft ist auch für uns wichtig. Gerade auch nach Corona muss man da immer wieder noch mal drüber reden oder in Corona-Zeiten, dass wir zusammengehören als Christen und dass sich das auch zeigen muss und dass es auch Orte geben muss, wo wir uns zusammenfinden. Darum war es damals eine Ansage Gottes, ich schaffe Heil, ich bringe euch wieder zusammen. Und wenn ihr noch so zerstreut seid und wenn euch die Zerstreuung auch aufgezwungen war, jetzt dürft ihr wieder zusammenkommen. Ich glaube, das gilt auch für uns Christen. Wir Evangelischen haben das oft nicht so im Blick. Aber Glauben geht nur in Gemeinschaft. Glauben funktioniert nur so, dass wir auch zusammenkommen. Es gibt manchmal Zeiten, wo Einzelne oder vielleicht auch für alle es Zeiten des Verzichts auf Gemeinschaft gibt. Aber das ist nicht das Normale. Das Normale ist, ich brauche den anderen, um auch im Glauben und im Leben zu überleben und weiterzukommen, um im Glauben zu wachsen. Ich brauche die Ermutigung durch den anderen, durch seine Gegenwart und seinen Zuspruch. Und ich brauche auch die Korrektur durch die anderen, die da sind. Darum sammelt Gott. Darum gibt es Gemeinde als Versammlung. Darum kommen wir im Gottesdienst zusammen. Gott sammelt. Er sammelt sein Volk Israel von den Enden der Erde und er sammelt sein neues Volk aus Juden und Heiden von allen Völkern, Stämmen, Sprachen, Nationen aus der ganzen Welt sammelt Gott. Seit Jesus ist die Sammlung ausgedehnt. Ich sammle euch, weil Glauben, Heil geht nur gemeinsam. Letzter kurzer Stichwort, das Ziel, alles zur Ehre Gottes. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe, das ist die letzte Bestimmung, die eigentliche Bestimmung unseres Lebens als Menschen. Uns von Gott anreden lassen, ihm glauben, dass das, was er sagt, seine Zusagen zutreffen, ich ihm vertraue und dadurch zu seiner Ehre lebe. Ihm vertrauen, das ehrt ihn. Und das mit Wort und Tat weitergeben und bezeugen. Darum geht es, alles zur Ehre Gottes. Ich möchte schließen mit einem Gedicht von Albrecht Goes, der ebenfalls durch diesen Wochenspruch angeregt ein folgendes Gedicht geschrieben hat. Grabschrift. Mein bist du, spricht der Tod, und will Großmeister sein. Umsonst. Mir hat mein Herr versprochen, du bist mein. Lasst uns beten. Danke für deine große Zusage, dass wir dir gehören dürfen. Und das stellst du gegen alle Furcht, gegen alle Probleme unseres Lebens, gegen alle Verzweiflung, gegen alle Bodenlosigkeit, bei uns, aber auch in dieser Welt. Herr, und wir wollen das glauben und dir vertrauen und das gelten lassen, wollen es anerkennen, ja, wir gehören dir. Das trägt unser Leben, aber das gibt unserem Leben auch das Ziel und die Richtung. Danke für deine Zusagen. Amen. Dieser Sonntag hat als Thema diesen Wochenspruch und auch das Thema der Taufe. Ich habe es eben schon erwähnt, dass in der Taufe Gott uns das zuspricht. Das Lied, was wir jetzt miteinander singen wollen, ist eigentlich ein Tauflied. Und es nimmt das nochmal auf, was Gott uns zusagt. Und wenn Sie die letzte Strophe, die wir singen werden, bewusst mitsingen, dann ist das so eine Antwort auf Gottes Zusage. Gottes Bund bleibt treu bestehen. Und jetzt will ich das auch bestätigen. Lasst uns singen.